Hallo, hier ist Dirk Nowitzki von Dallas Mavericks und ihr hört M94.5.
Buzzer Beat.
Was für ein Monsterblock!
Hip-Hop und Basketball.
Für drei! Und ruhig bleiben.
Buzzer Beat 15. Wir haben die sportliche Saison letzte Woche schon abgeschlossen. Und was kommt danach? Die Free Agency.
Und die ist spannender als die normale Saison.
Ja.
Es ist gefühlt mehr los, zumindest zu Beginn.
In diesem Jahr auf jeden Fall. Diesmal für euch da, für die, Southeast Division.
Philipp Knappe.
Und für die Atlantic Division, Moritz Bartscheider. So einfach machen wir das. Den Westen sparen wir uns aus, zumindest bei der Begrüßung. Die Free Agency ging los vorgestern Abend.
Genau.
Und natürlich ist schon einiges passiert. Ihr habt wahrscheinlich schon einiges gesehen, selber auch, ohne uns. Aber ihr treulosen Hörer, nein, Schmarrn. Wir wollen natürlich nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ein paar Geschäfte vor allem auch unter die Lupe nehmen. Und wir werden nicht jeden einzelnen Deal, Shepard Electric noch, unter die Lupe nehmen können, aber das Feinste haben wir uns rausgepickt, Fibes, oder?
Ja, vor allem, wie soll man das alles abhandeln, jetzt hier in einem Pod? Also ich meine, da sitzen wir 5 Stunden hier und keiner, ne, sag ich mal so, keiner, also wer soll sich das anhören, wenn du da hier 6 Stunden Free Agency machst? Deshalb haben wir es ein bisschen aufs Wesentliche reduziert und es war ja einiges los, das muss man ja definitiv sagen. Also es war sehr viel los, viel Überraschendes und tatsächlich auch, also keine Free Agency, an die ich mich erinnern kann, in der wirklich ab Day One so krank viel los war, wo so viel abging, schon, ja, direkt bevor die Free Agency losging und dann eben halt auch, ja, danach, weil ich meine, ja, die ganz großen Sachen waren ja eigentlich direkt fast durch, ja, wir haben jetzt auch eigentlich nur noch einen dicken Fisch, kommen wir später noch dazu und, ja, gehen wir direkt rein, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen, das erste große Ding war ja, dass dieses Jahr es nicht so zu einer Zeit losging, was für die Amis wohl ein Riesenthema war, weil bei denen war es ja sonst immer Mitternacht, heißt
ja, genau,
bei uns,
ja,
bei uns in der Früh.
Genau.
Jetzt war es 6 Uhr abends, Pacific Time, glaube ich. Heißt für die ganzen amerikanischen Journalisten eine neue Nummer. Heißt, es ging auch gleich viel mehr raus, was man dann hier halt nachts bekommen hat. Und prinzipiell, es ist einfach mega viel passiert. Vieles war abzusehen, also prinzipiell das, was passiert, was konkret passiert, nicht. Aber vieles abzusehen, was passiert. Und jetzt reden wir nicht um den heißen Brei rum. Wir müssen anfangen mit Kyrie Irving und KD.
Ja, war ja keine Überraschung, dass die nach New York gehen. Ne? Das war ja schon seit Weihnachten klar.
Nur wohin?
Zu welchem New York, ne?
Ja.
Ist Brooklyn noch New York? Ja, ich glaube schon.
Nur wohin? Also Knicks-Fans fragen sich ja seit Jahren, hä, in Brooklyn gibt's ein Stadion.
Ja.
Und da sind sie hingegangen. Kyrie Irving und Kevin Durant sind nicht, wie lange vermutet, zu den New York Knicks gegangen, sondern zu den Brooklyn Nets. Und ja, bei den Knicks viele enttäuscht, die Stephen A. Smith-Memes sprengen Social Media. Zu den Knicks kommen wir später nochmal in unserer zweiten Section. Aber ja, was bedeutet das für die Nets jetzt erstmal? Was mir ein bisschen auf die Nerven geht persönlich, ist dieser Hype, gerade auf Twitter, gerade bei europäischen NBA-Fans so von wegen, ja, die sind jetzt Titelanwärter Nummer 1 etc. Man muss aber nochmal genau drauf schauen, was dieser Trade bedeutet. Im Endeffekt haben, was heißt Trade? Die 2 Free Agents zu holen
ein
Sign and Trade, genau.
Ja.
Und zwar, nämlich, man hat Kyrie Irving und Kevin Durant bekommen und D'Angelo Russell zu den Golden State Warriors, zu denen kommen wir auch noch gleich, geschickt. Kevin Durant ist verletzt, Achillessehne ab, 1 Jahr Minimum noch raus.
Ja, ich denke, es wird er vielleicht sogar noch ein bisschen länger, aber ich glaube schon, dass er, klar, nächstes Jahr werden wir KD nicht auf einem NBA-Parkett sehen und das ist auch richtig und wichtig so. Sie werden da sicherlich auch vorsichtig sein, aber ich glaube schon, dass er, wenn er dann zurückkommt und lasst es anfangen, übernächste Saison sein, Mitte übernächste Saison. Ich glaube schon, dass er einen Impact haben wird. Einfach weil er so ein guter Werfer ist, weil er so ein Spiel hat, das, glaube ich, auch Post-Achillessehnenriss gut in die NBA passen könnte.
Also, ja, wir haben es ja schon mal festgehalten. Auch wenn der nur mit 80% KD zurückkommt, ist er besser als 80% der Liga.
So,
aber darum geht's mir nicht. Es geht mir ein bisschen darum, dass mich so aufgeregt hat, nachdem gerade als Celtics-Fan mein Kyrie meinem Kyrie Missgunst natürlich hoch ist, dieses Jahr, diesen nächstes Jahr jetzt schon so krass drauf und so. Und nein, ihr habt im Endeffekt für nächstes Jahr, wie gesagt, habt ihr D-Lo durch Kyrie ersetzt.
Ja, das ist nicht der Riesensprung, da hast du auf jeden Fall recht. Und ich meine, die Nets hatten ja schon mal so einen Hype, also nach diesem ganzen Rebranding, wo ja Jay-Z da auch noch mit drin hing, wo sie im Endeffekt die Reste von Kevin Garnett und Paul Pierce geholt haben aus Boston. Ich meine, Boston lebt da heute noch von, wenn man ehrlich ist. Also ja. Hat die letzten Jahre davon gelebt. Und da war das dann auch relativ, also jetzt natürlich was ganz anderes, ganz andere Spielerkategorie oder Spieler an einem ganz anderen Punkt in ihrer Karriere auf jeden Fall. Aber also was da jetzt auch war, worauf du ja auch anspielst mit diesem, ja, jetzt die Nets sind die nächste Dynastie und so, also vielleicht können sie in 2 Jahren dann anfangen, sich eine Dynastie aufzubauen irgendwie, aber jetzt, also gerade für nächstes Jahr einfach dadurch, dass KD raus ist, brauchen wir nicht drüber reden. Und der Kader ist ja sonst, also jetzt, es ist ja jetzt auch nicht so, dass auf einmal jetzt ein Caris LeVert oder so, dass die jetzt auf einmal Superstars sind dadurch, sondern sie sind halt immer noch, was sie sind. Ja, du hast ein paar junge Spieler, ein paar Veteranen, aber im Großen und Ganzen wird es dauern. Wie gesagt, vielleicht kann Kyrie dann da irgendwie nächstes Jahr, wenn er jetzt kommende Saison da 30 Mal werfen kann pro Spiel, was er nicht sollte, weil es sind junge Leute da, die er entwickeln sollte, aber vielleicht kann er da sein Ego genug befriedigen oder wie auch immer, um dann sich eben hinter Kevin Durant einzureihen.
Wenn oder man sieht es jetzt, dass sein erstes Jahr als zweite Chance, so ein bisschen der Leader zu sein, was er in Boston ja, wie wir wissen, gründlich verkackt hat. Vielleicht klappt's besser. Vielleicht würde ich es ihm sogar gönnen. Wer weiß. Ja. Nein, schon. Aber was noch wichtig ist bei diesem Trade oder bei diesem Sign-a-Trade und zu diesem Deal mit KD und Kyrie, nämlich, dass beide auf den jeweiligen Max-Deal verzichtet haben, zugunsten eines Mannes, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, du wahrscheinlich genauso wenig. Die Andre Jordan kommt vom Madison Square Garden auch nach Brooklyn, weil er halt einer der besten Kumpels von KD ist.
Ja,
anders ist das nicht zu erklären, oder?
Ja, also ich sehe ihn nicht ganz so schwarz, weil ich glaube schon, dass er, ja, was halt seine ganze Karriere immer war, ich glaube schon, dass er immer noch ein Typ ist, der dir halt Rebounds bringen kann, der dir ein paar Blocks bringen kann, aber mehr ist er definitiv auch nicht. Und ja, also ich, auch mit den 10 Millionen pro Jahr, oder also 40 Millionen Dollar über 4 Jahre sind sie ja letztendlich, ich glaube, das ist schon okay, wenn man sich anguckt, was für Summen da teilweise auch für ähnlich limitierte Spieler gezahlt wurden jetzt in der Free Agency. Aber ja, es ist auf jeden Fall keine neue Big Three, sondern es ist
eine Big Two and a Quarter.
Plus, ja, genau, plus halt so ein bisschen Reste noch.
Nee. Ja, aber ich find's crazy, nachdem viel drüber gesprochen wurde in letzter Zeit, also besonders amerikanischen Medien, dass wir das Jahrzehnt des Player Empowerments erleben, also dass LeBrons Entscheidung, wo er hingeht, the Decision, die Liga prägt, dass Kevin Durant diesen Sommer prägt und damit die nächste Saison etc. Und da fällt das halt mit rein, wenn der halt sagt, hey Brooklyn Nets, ich komme zu euch, aber ich will meine 2 Kumpels, die wir hier mit dem Boot haben, Jared Jordan und Kyrie Irving, dann passiert das halt.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen gerade, dass man davon so viel spricht und viele auch so, das so vielleicht so ein bisschen als negativ wahrnehmen, ist halt so ein bisschen, wie sagt man das am besten, dass die Teams halt schon gerne, also die Teams sind immer so, stellen es immer gerne so damit, ja, und eigentlich wollen wir das irgendwie alle auf, ihr wollt doch Titel gewinnen, verzichtet auf Geld und so, aber man hat es ja auch in Boston gesehen, wenn es halt dann drauf ankommt, dann schicken die Teams halt jeden weg. Ob das ein Publikumsliebling ist, egal ob die Jungs Zähne verlieren in den Playoffs für ihr Team, sondern die schicken halt jeden weg, weil es halt Business ist. Und die Spieler machen es halt jetzt genauso, ja, sprengen sich ab. Und ich meine, es ist ja auch irgendwo, also
ich wollte es auch nicht zu negativ darstellen.
Nee, gar nicht, aber ich habe das Gefühl, dass es halt in den USA so ein bisschen so, und alle nur noch Instagram und Twitter und so, ja schon, aber das ist halt so, wie es ist, ja. Und wenn du da erfolgreich sein willst, musst du dich drauf einstellen. Und es ist ja auch irgendwo logisch, dass Spieler halt sagen, okay, ich möchte irgendwie mit wem zusammenspielen, mit wem ich vertrage. Ich meine, man sieht es bei den Rockets gerade, wo sich ja anscheinend James Harden und irgendwie Chris Paul überhaupt nicht riechen können und so. Ja, es funktioniert halt nicht. Und die Teams müssen halt wohl oder übel auch darauf achten, dass sie halt sich Teams zusammenstellen, die halt, ja, das ist letztendlich wie an jedem anderen Arbeitsplatz irgendwo auch, ja, unter Kollegen muss schon so ein gewisses Verständnis füreinander irgendwie da sein.
Ja, und dann kommt auch noch dazu, das Thema Standort, wo gehe ich hin, wenn ich Free Agent bin, zum Thema, also zum groben Topic Player Empowerment, der Standort New York, weil so große Stars auch mittlerweile mehr sind als nur Sportler. Der hier Kyrie mit seinem bei Roc Nation,
ja,
wo er unterschrieben hat, oder die sitzen auch in New York, der denkt natürlich schon auch weiter als nur, hey, in welcher Halle spiele ich jetzt am liebsten Basketball so.
Ja, ich habe das, weil du jetzt auch gerade Roc Nation ansprichst, ich habe letztens drüber nachgedacht, wie das damals, als die Nets halt dieses Rebranding hatten und da Jay-Z saß immer Courtside und hat alles designt und weiß der Geier und so, und dann hatte man, finde ich, so ein bisschen das Gefühl, es lief dann nicht, und dann hat er sich so ein bisschen rausgenommen halt, so nach dem Motto, weißt du, wie ich meine, so nach dem Motto, so, ah ja gut, Projekt lief nicht. Er hat sich rausgezogen, aber hey, immerhin hat er jetzt den Nets noch quasi als verspätetes Geschenk immerhin Kyrie besorgt anscheinend.
Also über Umwege.
Über ja, ich meine, über Roc Nation, das ist ja da sein Dingens. Und das siehst du ja auch, wie wichtig das wird. Auch letztendlich dasselbe Rich Paul, der Agent von LeBron James, der auch viel seine Finger da im Spiel hat und so. Und ja, und so sind normale Entwicklungen einfach, denke ich mal. Also es ist, ich sehe das gar nicht so negativ.
Nee, ich auch nicht. Es ist nur spannend und vor allem natürlich auch die Reaktion darauf spannend von vielen Seiten. Und halt vor allem dieser Kontrast zwischen, sagen wir mal, zwischen LeBron James und Danny Ainge, weißt du, ich meine so.
Ja, auf jeden Fall.
Und das Ganze dazwischen, und es wird auf jeden Fall spannend zu sein, wie sich das weiterentwickelt mit einer neuen Generation von Spielern, die jetzt mit dem aufwächst, was das für Einfluss auf Teams, auf die Liga hat. Und Stichwort Teams, es gehört noch ein zweites Team dazu zum Silent Trade, und zwar die Golden State Warriors, wo sich ich habe genug Memes gesehen, alle NBA-Fans feiern, dass die Dynastie vorbei ist und das Team haben die Leute auseinanderbrechen sehen, und dann habe ich Montag früh aufs Handy geschaut und so, okay, klar, KD weg, hat sich abgezeichnet, Klay Thompson für einen riesen Batzen Geld, allerdings unterschrieben nochmal bei den Warriors, und D'Angelo Russell dazu geholt. Und das ist nicht schlecht.
Ja, vor allem vor diesem Hintergrund, oder nicht Hintergrund, aber es war ja sonst dieser Punkt, okay, Klay wird höchstwahrscheinlich bleiben, ist jetzt auch so passiert, war keine Überraschung. Und dann war halt diese reale Gefahr, dass KD geht, die halt ziemlich groß war, jetzt halt nicht zu den Knicks, sondern zu den Nets. Und ja, ich meine, dafür, dass du KD verlierst, Klay Thompson nächstes Jahr höchstwahrscheinlich auch mindestens bis zum All-Star-Break, bis zum März, wenn nicht sogar die ganze Saison verpassen wird, dann da hast du jetzt einfach mal so ein D'Angelo Russell als Übergangslösung geholt. Denke ich, muss man sagen, super Job wieder mal von den Warriors. Also
auf jeden Fall. Was haben wir da noch mit im Boot? Iggy ist weg.
Iggy musste dran glauben, so ein bisschen, ja, nach Memphis geschickt worden.
Beide Finals MVPs weg.
Ja, gut. Hätte D'Angelo Russell das Potenzial für ein Finals MVP? Ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwann. Ja, gut, dass Iggy gehen musste, die 16 Millionen waren einfach zu viel für das, was er bringt. So gern ich ihn immer mochte und immer noch mag, aber er ist halt, ja, das Alter merkst du ihm einfach an.
Ja, also.
Aber bei Iggy auch interessant. Ich meine, Memphis wird ihn höchstwahrscheinlich nicht behalten, weil ich meine, was wollen sie mit ihm? Sie werden ihn wahrscheinlich rauskaufen. Ja, und wo geht er dann hin? Na, zu den Lakers nämlich. Das wäre doch ein Fit. Was meinst du dazu?
Ei, das da habe ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Doch, das ist mir heute so gekommen. Das wäre doch tatsächlich eigentlich so ein, ich weiß nicht, so irgendwie, das hätte was, wenn er dann so ein bisschen den Efialtes macht und sich zu LeBron, zu den Lakers und da Finals
MVP. Und den Kids mal ein paar Ansagen macht.
Ja, wahrscheinlich. Dann hätten sie mal schon fünf Spieler im Kader mit ihm.
Also ja, stimmt. Also sie wären schon fast
wettbewerbsfähig. Starting Five, ja, können sie schon stellen, ja.
Ja, crazy. Nee, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Interessanter Gedankengang. Wir werden auf jeden Fall im Verlaufe der nächsten Wochen nochmal über Iggy quatschen, denke ich auf jeden Fall.
Ja, also irgendwas wird da noch kommen. Also ich glaube nicht, dass er für diese 16 Millionen da irgendwie ein Ding bleiben wird. Also das glaube ich nicht. Weil wie gesagt, was will Memphis mit ihm? Ich denke mal, da wird man eine Lösung finden. Und das ist ja auch in den letzten Jahren eigentlich nie ein Problem gewesen. Irgendwie verdiente Spieler, die sagen, okay, ich unterschreibe nochmal irgendwo für wenig Geld und gehe nochmal auf Ringjagd. Also das
Pelicans zum Beispiel auch.
Die meinst, die gehen schon auf Ringjagd nächstes Jahr?
Nee, die gehen nächstes Jahr noch auf Ringjagd, aber wäre vielleicht noch eine Anlaufstelle.
Ja, gut, ja. Aber ich meine, die müssen halt auch langsam gucken, weil bei denen ist das umgekehrte Problem zu den Lakers, da platzt halt der Roster gefühlt. Also die müssen halt langsam ein bisschen schauen, okay, nur 15 stimmt. Leute dürfen zu Saisonstart.
Die haben den halben Lakers-Roster mitgenommen, ja.
Ja, das stimmt, ja. Ja.
Aber wir waren eigentlich bei den Warriors noch bei D'Angelo Russell. Ja. Und zwar bei der Frage, holen sie ihn aus ernsthaftem sportlichem Interesse, um mit ihm was aufzubauen, oder ist er einfach nur Trade-Material?
Ja, also ich...
Pro und Contra, gehen wir mal durch.
Ich muss wirklich sagen, dass ich das zählt zu Pro, würde ich sagen, oder zu Pro, dass sie ihn behalten. Also ja. Als sie ihn geholt haben, war das für mich so, also ich habe direkt überlegt, okay, was haben sie sich gedacht im Sinne von, okay, wie kann das sportlich funktionieren mit Steph und Clay? Also ich habe das, diese Berichte kamen ja dann auf, dass sie ihn vielleicht nur nächsten Sommer traden wollen und halt dann wäre es halt so eine Übergangsnummer für Clay, solange er halt noch raus
ist. Genau, das muss man noch dazu sagen, sie dürfen ihn aufgrund des Reglements erst nach einem Jahr traden.
Genau.
Nachdem sie jetzt gesagt haben.
Ja, und dann wäre das halt so eine Übergangslösung, was natürlich okay ist, weil du da sicherlich irgendwo angreifen kannst. Sie ziehen jetzt auch um in die neue Arena und da willst du ja vielleicht auch was zeigen haben. Ja. Ja, ist ja diese Nummer bei Teams, die umziehen. Ich glaube schon, dass es funktionieren könnte. Er hat letztes Jahr ganz gut geworfen. Ich glaube, mit, sie sind alle drei Guards. Gerade Steph hat den Ball ja schon auch ganz gerne in der Hand, beziehungsweise du willst, dass er den Ball in der Hand hat, durchaus. Aber letztendlich kannst du Steph und Clay genauso gut auch Offball einsetzen. Und ich glaube schon, dass es mit so einem Drei-Guard-Lineup, dass es gerade in Golden State gut funktionieren könnte. Kann aber auch nicht. Also ist ja immer so ein bisschen, ich meine, kannst du es dir vorstellen, wie sie mit D'Angelo Russell spielen wollen?
Ich tue mir tatsächlich noch schwer. Also jetzt im ersten Jahr halt irgendwie. Also ich glaube, aktuell Stand jetzt kann D'Angelo Russell nur auf der 1 spielen. Heißt, wenn du jetzt loslegst, müsstest du mit Steph auf der 2 spielen und D'Lo auf der 1, weil Clay verletzt. Und ich kann es mir schon vorstellen, aber ich tue mir irgendwie schwer mit dem Gedanken.
Ja, logisch, aber es ist halt, ja, verstehe ich auch.
Also ich kann mir das drei Guards Lineup eher vorstellen als die Situation ohne Clay.
Okay, ja gut, ja, aber das, ich meine, das wäre dann wieder ein quasi Pro-Argument, ihn halt nicht zu traden, sondern halt zu sagen, okay, wir wollen dann sehen. Ich meine,
ja, genau.
Clay ist ja auch ein Typ, den du zur Not ja auch offensiv so auf Small Forward stellen könntest, weil ich meine, ja, wie gesagt, er könnte mehr zum Korb gehen, was er letztes Jahr ein bisschen gezeigt hat, aber letztendlich kannst du ihn halt genauso weiterhin als Edelvariante halt als hauptsächlichen Spot-Up-Shooter nehmen. Also ich glaube, da gibt es schon viele Möglichkeiten und ich denke auch, dass Steve Kerr das auf jeden Fall probieren wird oder sich da auf jeden Fall was ausdenken wird, wenn sie halt jetzt nicht schon von vornherein sagen, okay, wir werden ihn nächsten Sommer sicherlich abstoßen für irgendwen, der besser passt.
Also ich glaube, es hängt halt am meisten davon ab, was sie in Oakland, in San Francisco jetzt, im nächsten Jahr aus D'Lo noch rausholen können. Was ihm noch, also sein Dreierfeld, der hat letztes Jahr in der Regular Season 37% getroffen. Was ihm noch fehlt, finde ich, ist der Zug zum Rim, auch der Zug mal das Foul zu ziehen, an die Linie zu gehen, das fehlt ihm noch. Und je nachdem, was sie aus D'Lo noch rausholen können, sage ich, traden sie ihn nächsten Sommer oder nicht.
Ja, das kann gut sein. Und wie gesagt, ich meine, letztendlich, er ist immer noch erst 23 Jahre alt, also der ist ja schon noch, und er hat ja die Anlagen. Also das sind ja dieses, so, er kann offensichtlich irgendwie werfen, er kann auch scoren, ist letztes Jahr All-Star gewesen, also das sind ja, sag ich mal, für einen 23-Jährigen, wo du sagst, okay, ja, darauf lässt sich aufbauen. Und ja, muss man vielleicht mal schauen, wie es dann abläuft, wie sie sich das vorstellen. Aber ich glaube, sie sind halt in einer guten Position, weil ich glaube, jetzt, wenn sie nichts für Durant zurückbekommen hätten, dann wäre es halt schon nächstes Jahr echt so eine Nummer mit
in die Playoffs kommen.
Ja, vor allem, und dann ist ja auch dieser Punkt, dann hast du mit Curry schon so jemanden, der auch nicht mehr der Jüngste ist, noch nie der Fitteste war. Und dann bist du so, ja, sollen sich dann irgendwie da Steph und Draymond da irgendwie rumschinden, um dann irgendwie um Platz 8 in den Playoffs zu spielen und du kriegst auch keinen vernünftigen Pick irgendwie. Aber, also, weißt du, was ich meine? So ein Übergangsjahr ist ja so, du hättest halt irgendwie nichts gehabt, wo du sagst, okay, das wollen wir sehen oder darauf können wir uns diese Saison freuen oder das können wir diese Saison herausfinden oder so. Und das hast du jetzt halt schon. Und jetzt kannst du sagen, okay, wie passt D'Angelo Russell da rein? Was ist er überhaupt für ein Typ? Wie kommt damit allen klar? Und dann kannst du halt nächsten Sommer gucken. Du hast ihn zur Not als Asset, als Star, den du für einen anderen Star eintauschen kannst, oder du behältst ihn halt als zweite, dritte Geige, je nachdem. Also ich glaube schon, dass es gut ist, einfach auf jeden Fall jemanden wie D'Angelo Russell dafür zurückgekriegt zu haben.
In jedem Falle. Und es gibt den Warriors Fans der Dub Nation etwas zu gucken in der neuen Arena. Kommen wir vom aus San Francisco in die Stadt der brüderlichen Liebe zu den Sixers.
Ach, da sind einige, wie gesagt, einige feuchte Träume wahr geworden hier bei so manchem Fan, brüderlichen Liebe Stadtfan. Also das, die haben auch einiges gemacht, muss man wirklich sagen. Also es ist schon beachtlich. Tobias Harris, 5 Jahre, $180 Millionen. Und Al Horford von den Celtics quasi, also war ja Free Agent, aber quasi den Ex-Celtic Al Horford für 4 Jahre und $109 Millionen. Also das da auch ordentlich, das tut den Celtics-Fans auf jeden Fall weh, ja. Tut vielleicht Philly ein bisschen im Geldbeutel weh, aber von der Starting Five her sieht das für nächste Saison auf jeden Fall gut aus auf dem Papier, ja.
Also ja, auf dem Papier haben wir dann nächstes Jahr Ben Simmons stehen, Tobias Harris, Josh Richardson, Joel Embiid und Al Horford.
Ja, das
ein ist riesiges Line-up so. Wann gab es zum letzten Mal so eine große Truppe auf dem Parkett? Ja, also durch die Bank riesig.
Ich muss auch sagen, ich habe dann auch drüber nachgedacht, so, okay, was bedeutet das jetzt dafür, wie sie spielen? Und eigentlich, glaube ich, ist es auch eine sehr gute Sache für Ben Simmons, nicht nur, weil sowohl Harris als auch Horford werfen können, sondern auch, weil du jetzt halt, ich denke, dass Brad Brown so reagieren wird, dass er sagen wird, okay, Ben Simmons auf der Eins, das hat sehr gut funktioniert. Wir haben das dann letztes Jahr halt so ein bisschen umgeworfen, weil wir halt Butler hatten und Harris und es nicht so richtig wussten mitten in der Saison, wie wollen wir spielen, wie wollen wir abgehen. Und jetzt kannst du halt sagen, okay,
Ben Simmons ist unser Point Guard.
Ja, Punkt. Du kannst so in Trainingscamp reingehen, kannst so in die Saison reingehen und hast halt nicht mehr diese Nummer mit vielleicht.
Und jetzt wird's eng und jetzt spielt doch mal Butler hier Pick and Roll mit einem Beat und Ben.
Und du musst irgendwie beten, dass er vielleicht 15%ig den Dreier trifft oder so. Dann kannst du sagen, nee, okay, scheiß drauf. Du bringst halt den Ball und machst halt die Sachen gut, die du gut kannst mit der Vision, zum Korb gehen, diese ganzen Sachen. Und hast drumherum halt ein sehr flexibles Team auch. Ja, du kannst dir jetzt überlegen mit Al Horford, der die 4 und die 5 spielen kann, der auf der 4 aber auch gut zu Embiid passt, was natürlich ein mega Ding ist, weil du dann halt wirklich so Twin Towers mal wieder da vorne reinhauen kannst. Du kannst aber extrem aggressiv Embiids Minuten managen schon während der regulären Saison. Du kannst wirklich sagen, okay, wir gehen auf diesen Long Run in den Playoffs und sagen echt bei Joel Embiid, vielleicht lassen die ihn auch überhaupt keine Back-to-Back spielen oder so. Also du kannst wirklich so radikal sein und sagen, okay, wir schauen, dass wir diesen Typen so ein bisschen konservieren, die Gesundheit. Und ja, holst halt alles aus Horford raus, kannst Harris als Stretch-Vierer reinnehmen, Harris auf die 3, wie auch immer. Also da gibt's einige Möglichkeiten und die sehen sehr gut aus. Also finde ich
Gute Deals. Nachdem wir gerade schon dabei waren, die Warriors so eigentlich das Beste daraus gemacht, nachdem KD weg ist. Ich finde bei den Sixers aber noch viel mehr. Also es war unsicher, hey, jetzt im Winter Butler Harris geholt, was passiert im Sommer? Und es ist überhaupt nicht schlimm, dass Butler weg ist. Ich find's okay, weil es war schon immer so klar jetzt in den paar Monaten, wo er da war, so wir haben uns vorhin schon mal drüber unterhalten. Er war so Gast irgendwie.
Ja.
Und es war immer ein bisschen weird und er musste den Ball haben und alles andere wurde ein bisschen untergeordnet. Und jetzt hast du ihn weggegeben zu Miami, was für ihn auch geil ist, kommen wir gleich noch zu. Hast noch Josh Richardson bekommen.
Auch unterschätzter Gegenwert.
Unterschätzter Gegenwert, also vom Spieltyp her ähnlich. Nur dass der halt auch nicht immer den Ball braucht.
Nee, nur sehr defensiv, solider Typ, den du da auf die 3 stellen kannst.
Er ist jünger, defensiv finde ich ihn teilweise sogar besser. Er kann werfen. Also mega Deal für die Sixers und dann, wie gesagt, abgerundet mit Big Al Horford. Ein Traum für die. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es für die Sixers so gut ausgeht. Ich dachte, so als diese Trades im Winter passiert sind, boah, die fallen damit noch auf die Schnauze, aber Respekt.
Vor allem ist es ja auch generell so ein bisschen, ist jetzt die Frage, wie die Sixers das selber innerhalb ihrer Organisation einschätzen, aber man hat halt gesehen, dass Jimmy Butler nicht unbedingt zu einem jungen Kern gut passt. Das hast du in Minnesota gesehen. Er ist kein einfacher Typ. Das hat man schon in Chicago gesehen. Und dann ist es halt mal schwierig, so jemanden zu dem Process dazu zu werfen, wo du halt auch einen Joel Embiid hast, der halt auch, also eine absolute Diva ist einfach. Du hast irgendwie so Ben Simmons, wo so ein bisschen du sagst, ich meine, ich glaube jetzt auch, dass Ben Simmons nicht helfen würde, wenn Jimmy Butler jetzt für 5 Jahre da unterschrieben hätte und ihn jeden Morgen anschreien würde, geh Dreier werfen und lern das. Also so, das ist so ein bisschen, man weiß es nicht, man hat so bei den Celtics gesehen, wo Kyrie überhaupt nicht zum jungen Kern gepasst hat. Und ich glaube, da hat man jetzt mit Horford jemanden, der in jedes Team passt wie die Faust aufs Auge, weil er halt so ein gestandener Veteran, so ein super Spieler. Und du hast ja halt mit Harris auch einen eher zurückhaltenden Typen, der da sicherlich mitarbeiten wird mit den Jungs, aber nicht so dieses Alpha-Tier, der dann da alle so ein bisschen...
Ja, der den Ball auch einfach mal ins Laufen bringt.
Ja,
so.
Definitiv. Und wie gesagt, das Einzige, was man sich vielleicht, wenn man wirklich extrem hoch, auf extrem hohem Niveau jammern will, es ist viel Geld, sowohl für Harris als auch für Horford, aber das ist die NBA momentan. Du musst einfach auch ein bisschen drüber gehen. Sehr viele Spieler werden halt überbezahlt, in Anführungsstrichen.
Ganz ehrlich, wenn wir die Liste hier durchgehen, sehe ich vielleicht 2, 3 Spieler, wo ich sage, wie Kevon Looney zum Beispiel. Ja. Ferradigle, sonst sind die alle überbezahlt.
Ja, das ist, du hast es in den letzten Jahren ja schon gesehen, das ist halt momentan einfach der Markt da und das ist auch in Ordnung. Aber was vielleicht halt der Punkt ist, wer ist jetzt der Go-To-Guy in dem Team? Weil es ist sicherlich nicht Ben Simmons, Embiid, ja, vielleicht. Horford eigentlich auch nicht, vielleicht wird's Horford ein bisschen mehr und das könnte vielleicht ein bisschen das Problem sein, dass man bei Harris halt irgendwann sagt, okay, du hast hier für 5 Jahre und 180 Millionen Dollar unterschrieben, du bist eigentlich das Alpha, also gehaltstechnisch das Alpha-Tier, okay, mach und leg uns 25 Stück auf, wenn wir es brauchen, leg uns 30, 40 Stück auf, wenn wir es brauchen, das ist vielleicht so ein bisschen
Punkt. Aber traust du ihm das nicht zu, weil ich traue ihm das schon zu.
Ja, aber ich frage mich, wieso er es noch nicht so konstant gemacht hat, weil ich meine, auch bei den Clippers war immer eher so ein bisschen, ich meine, die Clippers hätten komplett sein Team sein können. Und er war immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen schüchtern wirkt er, finde ich manchmal. Also so vom Ding her, dass er jetzt nicht sagt, das, was vielleicht Jimmy Butler manchmal zu viel hat mit, okay, ich gehe jetzt hier all in.
Hat vielleicht er hat er einfach nur Angst vor Jimmy Butler.
Wahrscheinlich hat er Angst vor Jimmy Butler gehabt und jetzt wird Tobias Harris auf einmal der, also super, super für Philadelphia und für mich sind sie auch der Favorit im Osten. Trotz Bucks. Also ich habe jetzt viel
trotz Bucks und je nachdem, was Kawhi halt macht.
Ja,
das ist halt noch der Punkt.
Logisch, klar, Kawhi hast du natürlich.
Da müssen wir Schwierig. Übrigens, es ist Dienstag, 16.25 Uhr. Wir warten auch noch, nur damit, je nachdem, wann ihr das hört, vielleicht ist schon was passiert. Wir wissen noch von nichts. Ne? Genau. Und wir waren bei Jimmy Butler und Jimmy Butler hat nicht die Boss-Transformation, sondern die Dwayne Wade-Transformation jetzt komplett vollzogen. Marquette, Chicago, Miami. Jimmy Butler geht zu den Heat. Und du hast Pippi in den Augen.
Ja, ich freue mich schon. Ich glaube auch, dass er da gut hinpasst. Wie gesagt, du hast gerade schon angesprochen mit Wade. Das ist einfach zu... Man sieht einfach zu viel die Wade, wenn er jetzt schon auf die Miami Vice Unis Foto geshoppt wurde. Man sieht da schon zu viel. Nee, ich glaube... Es war halt jetzt Zeit für die Heat, da irgendwas zu machen, weil du halt ein Team hattest, das solide war, wo du ein paar Jungs dabei hattest, wo du sagst, ja, passt schon. Aber du hattest, eigentlich ist das halt, so blöd es klingt, das ist halt die schlechteste Position, die du in der NBA haben kannst. Weil entweder du bist richtig mies und sagst, okay, wir sammeln Draftpicks und werden so gut, oder du bist halt an dem Punkt, wo du sagst, okay, wir brauchen jetzt nur noch 2, 3 Schritte oder ein paar Deals, um Championship-Team zu sein. Und die Heat waren halt genau dazwischen und Du kommst so halt einfach nirgendwo hin. Und jetzt haben sie mit Jimmy Butler diesen Anführer. Und jetzt, muss man schauen.
Ja, um halt über 2, 3 Jahre mal nochmal einen Step zu machen.
Ja, vor allem halt, weil das ist halt dieser eine Move, mit dem du anfängst. Und alles andere, jetzt bist du schon in einer ganz anderen Position. Jetzt hast du diesen einen All-Star. Jetzt, okay, Goran Dragic wird wahrscheinlich noch gehen. Jetzt hast du noch so ein bisschen junges Material drumherum. Und jetzt ist halt so der Punkt, so, okay, jetzt können wir schauen und jetzt können wir aggressiv sein und jetzt, gut, okay, nächstes Jahr sieht's mit Capspace auch noch nicht so mega toll aus, sondern erst 2021, aber selbst dann, mein Gott, selbst wenn du da erst diesen nächsten Star oder die nächsten Stars, wie auch immer, holst, passt voll. Solange kann sich irgendwie ein Justice Winslow noch entwickeln, du kannst schauen, was ein Tyler Hero macht, also definitiv.
Ja, und wir haben ja gerade schon festgehalten, okay, Jimmy Butler passt nicht zu dem jungen Kern. Da fragen sich jetzt vielleicht manche, wie geht es mit Miami? Aber der Punkt ist, es ist nicht, also er ist der Kern in Miami. Ja, er ist jetzt der Typ da. Und um ihn rum hast du eine junge Schar Gläubiger.
Ja, wie auch immer. Man kann es halt überhaupt nicht vergleichen mit jetzt, sowieso nicht mit dem Process in Philly, weil diesen Process, den gab es ja schon. Du hattest schon Embiid, du hattest schon Simmons und warst schon so, ja, das sind gute Jungs. Das hast du in Miami auf dem Level nicht. Und auch kein Vergleich zu den Celtics, weil du da halt auch mit den jungen Wings, das war schon ganz andere Stimmung. Ja, du hattest noch Al Horford damals in der guten alten Zeit.
Ja, hör auf. Sie nachtreten.
Nein, aber es ist so, ja, es ist einfach ein anderer Punkt und Miami war halt wirklich da nochmal eine deutliche Stufe drunter, weil halt der junge Kern einfach nur nicht dieses Potenzial hatte. Ja, sie haben jetzt auch Derrick Jones Jr. gehalten, den sie ja nicht an die Mavs abgeben wollten. Letztendlich haben sie jetzt nur Jay Rich verloren, was weh tut, weil er ein wirklich guter Junge ist. Aber ich denke, er ist halt auch einfach, vielleicht wird er das ja noch, ich glaube auch einfach nicht, dass er dieser so ein Star wird, wie das ein Jimmy Butler ist. Und wie gesagt, gerade er kann da der Anführer sein, das ist jetzt sein Team. Er ist jetzt in Miami, er ist jetzt da, der Alpha-Wolf und ich glaube, das passt sehr, sehr gut. Und sie haben noch Myers Leonard bekommen.
Da kommen wir auch noch drauf, auf Myers Leonard. Ich will noch kurz bei Jimmy Butler bleiben und zwar glaube ich einfach auch zu der ganzen D-Wade-Parallele. Ich glaube, das hat ihn schon auch sehr geprägt. Er hat gesehen, hey, was D-Wade da für einen Status genossen hat. Wie die mit ihm umgegangen sind, wie er da schön seine letzten Jahre verbracht hat, Riesenparty, Miami, geile Stadt zu leben, so. Und ich glaube, Jimmy Butler ist definitiv auch ein Typ, dem es darum ging, um seine Legacy einfach
ja, auf jeden
und
Fall.
Um seinen basketballerischen Lebensabend.
Ja, und es ist halt, es ist jetzt sein Team und man darf auch nicht vergessen, so, also ich, Miami ist immer noch eine gute Organisation, auch wenn sie jetzt halt in den letzten Jahren natürlich, ich meine, die hatten einen LeBron-Exit, der ist noch nicht so lange her. LeBron-Exit tut jedem Team weh, das ist einfach so. Ich meine, schau, was mit den Cavs wieder passiert, was mit den Cavs zweimal passiert ist, nachdem er gegangen ist, ja. Aber wie gesagt, solange, das ist ja auch, was alle Heat-Fans immer so predigen, solange Pat Riley da ist, muss sich die ganze Liga, wenn der anruft, immer drauf gefasst machen, dass der Godfather sie jetzt auszieht, sozusagen. Eric Spoelstra ist ein guter Coach und ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht und dass Miami halt trotz dieser Mittelmäßigkeit in den letzten Jahren bei den Organisationen schon noch zu den Besseren gehört hat. Du hast halt nicht so dieses, es gibt halt einfach Franchises, die sind extrem schlecht geführt und es gibt welche, die sind halt gut geführt. Und ich glaube schon, dass das auch einen sehr großen Unterschied macht, auch was Spieler halt dann darin sehen. Er hat ja auch den, Philly hat ihm ja Max-Deal unterbreitet, Jimmy Butler, den hat er wohl ausgeschlagen. Da gab es jetzt auch so Berichte, dass das nur so pro forma war von Philly, dass sie schon wussten, dass Jimmy Butler nicht verlängert wird und ihn halt nur hingelegt haben, um halt das Gesicht zu wahren oder so. Aber auch auf 50 Millionen Dollar verzichtet da und er hat halt Bock herzukommen und das brauchst du letztendlich. Du brauchst halt einen Jungen, der sagt, okay, folgendermaßen, wir machen jetzt hier wieder was. Und das, glaube ich, können wir auf jeden Fall dann vielleicht sehen in den nächsten Jahren in South Beach.
Sind wir auf jeden Fall gespannt, was im Spinnerstaat der USA da so passieren wird. Und du hast schon angesprochen, sie haben Myles Leonard noch bekommen und auch gute Verstärkung als Forward. Und darüber kommen wir zu dem Team, woher kommt, zu den Portland Trailblazers, die ja dadurch auch mit in dieser ganzen Geschichte hängen. Also wir fassen mal zusammen, wir hatten jetzt schon die Sixers, die Heat, jetzt kommen wir noch zu den Trailblazers. Und einen kurzen Exkurs zu den Clippers haben wir dann auch noch eine Vier-Team-Geschichte.
Es ist jetzt ein Vier-Team-Trade geworden. Eigentlich soll's ja nur drei Teams und halt die Mavs waren ja eigentlich das Team, die sollten erst Goran Dragic nehmen, wollten sie aber nicht, weil er ihnen zu teuer war. Dann Olynyk und Derrick Jones Jr., den wollten die Heat aber nicht abgeben. Und genau, jetzt letztendlich konnten die Heat noch Hassan Whiteside an die Blazers abgeben. Die 26 Millionen ist ein Jahr Vertrag hat er noch, aber dann quasi ein auslaufender Vertrag. Deshalb hat Portland ihn genommen. Genau, um das gehaltstechnisch da passend zu machen, haben die Clippers dann eben noch Mo Harkless bekommen und den Heatschen First Rounder 2023 so quasi ein bisschen versüßt bekommen, um den aufzunehmen, dass es da alles funktioniert. Genau, Miami jetzt eben mit Myles Leonard, der mir ganz gut gefallen hat in den Playoffs tatsächlich. Jetzt, ja, auch nur ein Rollenspieler, aber mein Gott, von Whiteside, das war so toxisch schon irgendwie.
Der musste fliehen von Jimmy Butler.
Ja, da hast du recht, wahrscheinlich.
Der hätte ihn im Training umgebracht oder
ja,
so.
Ja, genau. Oh Gott, stell das mal vor. Oh Gott, ja, nee, deshalb, die Blazers jetzt eben da quasi diesen bald auslaufenden Vertrag von Whiteside aufgenommen. Und auch, auch nicht gegeizt, sagen wir so, sondern Damian Lillard hat seinen Back
brutal
bekommen, ja, also 4 Jahre 196 Millionen Dollar, auch echt nicht wenig Geld. Ich glaube, im letzten Jahr sind es, glaube ich, 50 Millionen Dollar wirklich, die er bekommt. Also das ist schon, da bleibt einem die Luft weg hier. So
das
als,
ist
als Otto normal.
Eine Menge Kohle, Otto. Aber
ja, definitiv.
Sie, also nachdem sie mussten ihn natürlich auch irgendwie halten, er ist ihr Franchise-Player, vor allem, weil doch eben einige weg sind. Und das habe ich ganz lustig erfahren gestern Abend über einen Instagram-Post von CJ McCollum. Bei Instagram kannst du ja, wenn du postest, so mittlerweile nicht nur ein Bild posten, sondern wie in so einer Galerie, so bis zu 10 Fotos, glaube ich. Und CJ McCollum hat einfach so eine Galerie gepostet, jeweils ein Foto von ihm und dem jeweils anderen Spieler, von dem er sich verabschieden muss. Und da war eben erst Mo Harkless zu den Clippers, Miles Leonard, Seth Curry, Enes Kanter und Al-Farouq Aminu. So eine, also schöne fünfteilige, also eine die Starting Five der Entlassenen quasi.
Ja, aber irgendwie musst du ja diese 196 Millionen Dollar in den nächsten Jahren zusammenkratzen. Ne? Ja. Also da sind einige Köpfe gerollt quasi. Aber das war wirklich witzig gemacht, das muss man schon mal ehrlich sagen.
Ja, also der hat sich wahrscheinlich gedacht, hey yo, wenn ich mich jetzt nur bei einem verabschiede, ist irgendwie assi den anderen gegenüber oder nur bei zwei. Ach komm, ich mach einfach einen Post mit Fotos von allen und so. Ciao Jungs, hat Spaß gemacht.
Ja.
Fertig. Aber ja, Mo Harkless hatten wir, Miles Leonard haben wir, Seth Curry. Da kommen die Maths jetzt doch noch mit ins Spiel. Geht's in Dallas Mavericks? Was sagen wir dazu, Fibis?
Ja, ich glaube, es ist in Ordnung vom Deal her. Also ich muss ehrlich sein, dass ich Seth Curry nicht so, also ich finde ihn nicht so mega. Klar, er kann auch werfen, aber sehr viel mehr finde ich dann auch schon wieder nicht. Also deshalb, was waren es? 4 Jahre, 32 Millionen Dollar, ne?
Ich such's gerade nochmal, wenn ich denn...
Doch, ich glaube so in den Dreh.
Wenn ich es finde, aber ja.
Ist ein Punkt, wo ich sag, ist okay, aber jetzt sicherlich irgendwie auch nix. Also, ja, aber das, ja, letztendlich...
4 Jahre, 32 Millionen
Dollar. Ja, genau, ja, das ist halt... Die Mavs werden wahrscheinlich in ihrer ganzen restlichen Franchise-Geschichte nie eine
erfolgreiche Free Agency erleben.
Großen Free Agency-Fisch an Dingen. Aber hey, sie haben Kristaps Porzingis verlängert und ja, ich meine, das war gefühlt Maxi Kleber auch noch und das war gefühlt alles, was so
anstand. Geil für Maxi Kleber übrigens, hätte ich nicht gedacht, dass sie so auf ihn setzen.
Ja, es ist am Ende doch schon einiges an Geld geworden, sage ich mal, das hätte ich auch nicht
so gedacht. Ja, 4 Jahre, 33 bis 36 Millionen Dollar.
Das ist schon in Ordnung, finde ich, für ihn. Aber wenn du, wie gesagt, wenn du dir die anderen Preise anguckst, die so aufgerufen werden, ja, dann ist es okay. Also das ist eigentlich auch einer der okayeren Verträge, diese Free Agency, wenn du so
guckst. Ja, voll okay. Und aber, wie gesagt, trotzdem für ihn auch geil. Ich habe ihn ja getroffen, lustigerweise, in den BBL-Playoffs. Bayern gegen Braunschweig war das,
ja.
Wo Dennis Schröder auch immer da war. Und dann hat er gesagt, ja, er hat überhaupt keine Ahnung, was jetzt passiert. Er rechnet aber nicht so wirklich damit, dass er in Dallas bleiben kann.
Okay.
Insofern gut für ihn, weil ich glaube, er hat schon Bock nach wie vor.
Ja, vor allem.
Die Triple Dirks.
Ja, sowieso. Ja, aber wie gesagt, er ist ein solider Big, definitiv, bringt dir Rebounds, Defense. Also deshalb, wie gesagt, das sehe ich... sehe ich als einen sehr guten Deal für beide Seiten irgendwo auch an. Ja, weil ich meine, 4 weitere Jahre NBA, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit für einen Spieler wie ihn, sage ich jetzt mal. Und er hat sich definitiv auch verdient. Also tipptopp, muss man sagen. Ja. Und diese Porzingis-Verlängerung bin ich auch immer noch wichtig und richtig.
Also die musste noch, sein, ja.
Also und ich sehe da auch gerade in Dallas unter Umständen schon eine sehr rosige Zukunft mit Luca und
sofern der Typ sich privat im Griff hat, Porzingis, ja, und je nachdem, was da noch rauskommt. Ja, aber ja, sportlich, klar.
Schöne Sachen. Ja, auch mit dem Kreuzbandriss muss man natürlich gucken, aber ich glaube schon, dass Dallas sich das angeguckt hat und ihn da auch nicht geholt hätte, oder ihn nicht geholt, aber nicht verlängert hätte, wenn da jetzt noch groß sowohl bei dieser einen unschönen Sache als auch bei der anderen körperlichen, also ja, beintechnischen unschönen Sache, sagen wir mal so.
Ja, und dann, wie gesagt, Al-Farouq Aminu zu den Magic, ist mir da viel zu sagen, denke.
Nee, auch nee, halt so ein Glue Guy, so ein Typ, der von allem ein bisschen was bringt, aber jetzt ja, kein großes.
Und dann Enes Kanter. Und der geht zu den Celtics und damit kommen wir zu den Celtics. Und ich weiß, du findest es sehr lustig, dass ich über Enes Kanter zu den Celtics komme in dieser Free Agency und nicht über einen anderen Namen, aber Enes Kanter wohl als Big Man nach Boston.
Ja, Frontcourt war aber auch leergefegt, ne? Also da wurde jetzt jeder
ausgeräumt.
Da habe ich schon auf einen Anruf gewartet eigentlich von Danny Ainge. Wie schaut's aus?
Dass sie dich mit deinen 1,80 Höhe und 1,60 Breite da noch aufstellen.
Ja, drei harte Fouls bringe ich. Das hat doch JJ Watt hat doch da stimmt, so, hat das, doch da getwittert.
Hey, Watt, so, ESPN.
Ja, 6 harte Fouls und 3 verworfene Freiwürfe bringt er. Wie viel kann er holen? Und ey, in der modernen NBA 5-6 Millionen per annum sind da drin eigentlich, wenn man ehrlich ist, wenn man sich so manche Kollegen da anschaut.
Ja, das sind wir wieder im Thema Überbezahlen. Nee, aber ja, der Frontcourt leergefegt. Al Horford haben wir schon durch. Aaron Baines nach Phoenix gegeben. Rest in Pepperoni, Bro. Ja. Ich mochte ihn echt gern. Und ich find's auch schade. Und dann hast du auf der Center-Position halt noch Daniel Theis und hier Williams übrig. Heißt, da musste was her. Ich hatte eigentlich auf ganz andere Leute gehofft. Zum Beispiel auf Robin Lopez, der jetzt zu seinem Bruder nach Milwaukee ist. Schade für Boston. Falsches Team in Grün ausgesucht. Und jetzt also wohl Enes Kanter. Den müssen wir aber jetzt noch kurz nach hinten stellen, weil wir über die entscheidende Veränderung haben wir noch gar nicht gesprochen. Und zwar obviously Kyrie ist weg. Und Kyrie 2.0, der bessere Kyrie, ist da. Der 1,60 Mann aus Charlotte, Kemba Walker.
Ich glaube aber wirklich, dass er der, also zumindest für Boston der bessere Kyrie ist. Ob er jetzt ein besserer Spieler ist, würden objektiv vielleicht nicht, subjektiv, ja, klar, also weil ich, ne, ich bin auch kein Kyrie-Fan, aber ja, ich glaube, dass Kemba einfach wesentlich besser zu diesen jungen Celtics passt und da einfach ja wesentlich mehr sich selber mal zurücknimmt, dann vielleicht mal mehr Gas gibt, wenn es die Jungen brauchen. Und ich glaube, dass das eine sehr gute Verpflichtung ist. Also ich finde das sehr in Ordnung. Kemba also, ist ein super sympathischer Typ auch. Also ja.
Voll, also die Mentality ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, weil vom Spielertyp her ähnlich, er wirft und trifft auch von überall, aber er muss auch nicht so viele Würfe nehmen. Wenn er zum Korb zieht, hat er, finde ich, mehr Überblick als Kyrie oftmals. Kyrie, wenn er zum Korb zieht, oft geil, aber manchmal halt dann, ja, kennst du ja, den hier, er klebt am Boden quasi mit dem Ball. So.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Mal den Kopf hochnehmen, vielleicht mal nicht die Wurfuhr komplett runter dribbeln und dann irgendwie zu Jason Tatum gucken und dem den Ball geben und dann, ey, du triffst nichts mit 5 Sekunden. Ja. Ja, natürlich nicht. Nee, und ich glaube, das wird so ein bisschen das Walkersche Wundpflaster auf der geschundenen Celtic-Seele, auf der von Kyrie verletzten Celtic-Seele. Und ich sehe das als eine sehr gute Verpflichtung.
Definitiv. Ja, und Kemba Walker so jetzt auch in seiner Prime, würde ich sagen. Vielleicht geht noch ein bisschen was. Ja, schon. Das Einzige ist halt, dass er zum ersten Mal gute Mitspieler hat.
Ja, da muss man sehen, da hast du recht. Da muss man gucken, wie er mir darauf reagiert, auf diese neue Situation.
Also du hast ja gerade schon gesagt, ja, der kann sich auch mal zurücknehmen und so. Und ich hoffe, dass er das kann, weil das konnte er halt in Charlotte nie wirklich. Weil
Ich glaube aber tatsächlich, dass er halt der Typ ist, der jetzt hinkommt und halt sagt, hallo, servus, grüß Gott und sich halt rumguckt und halt, da sieht er einen Jalen Brown, Jason Tatum und sagt so, ja, die Jungs können spielen und dann halt sagt, cool, ich kann 30 Mal werfen, aber ich muss nicht mehr jede Macht machen und nicht mehr jede Nacht irgendwie hier 40 Stück auflegen, dass wir nur die Chance haben zu gewinnen, ja, was ja in Charlotte oft so war, wo du halt echt gesagt hast, mei, und da geht ja gar nichts und sehr, sehr gutes Ding, also.
Ja, und auch das war ein Sign and Trade Deal und zwar ist Scary Terry dafür nach Charlotte gegangen und das Skurrile dabei ist, Terry Rozier wird jetzt mehr verdienen in Charlotte als Kemba Walker.
Ich finde schön, dass du nochmal betont hast, Terry, wir reden hier von Terry Rozier.
Ja, also, es ist richtig.
Nur um das nochmal kurz klar zu machen.
Der war ein super Backup und ja, klar hat er Talent und super, aber dass so jemand so viel Kohle verdient. Ja,
3 Jahre, 58 Millionen Dollar, finde ich echt happig. Also das ist auch einer der Deals in dieser Free Agency, wo ich mir denke, hättest du das nicht irgendwie billiger haben, keine Ahnung, irgendwie billiger haben. Also ich meine, klar, okay, du musst doch erstmal Leute dazu bewegen, nach Charlotte zu kommen, ja. Das ist ein Problem, war in den letzten Jahren ein Problem. Kemba kann ein Lied davon singen und die Jungs wissen das ja auch, dass du jetzt nicht mit einem absoluten Bargain-Deal da hingehst und sagst, komm mal nach Charlotte, weil dann sagen alle, nein, danke.
Es ist seit Curry Senior wahrscheinlich ein Problem.
Ja, aber es ist halt, ja, es, ja, ich denke mal, auf jeden Fall trotzdem gut von Boston, dass sie jetzt halt irgendwie nicht gesagt haben, okay, wir schauen, dass wir mit Terry Rozier und irgendwie Marcus Smart da auf der Eins das dauerhaft lösen, sondern dass sie gesagt haben, okay, wir glauben schon noch, dass uns ein besserer Point Guard als die beiden halt hilft, gerade offensiv.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch großer Marcus Smart Fan und gerade in dieser verkorksten Saison, die wirklich eine Katastrophe war als Celtics Fan, war er derjenige, der so im, ja, so nach dem All-Star Break dem Team so ein bisschen ein Gesicht und ein Brain gegeben hat.
Ja, weil er grindet, ja. Und das wird doch, ich denke mal, dass es auch weiterhin einfach gut passt, auch hinter Kemba. Oder egal, ob sie ihn als Shooting Guard nehmen wollen oder was auch immer. Aber er ist ein Typ, der, ja, also ich glaube, es war richtig, ihn zu halten und eben nicht Terry Rozier, weil du dann halt wieder diese Nummer gehabt hast, okay, Terry Rozier kann halt, braucht auch den Ball in den Händen eigentlich. Und Marcus Smart will vor allem den besten Guard des Gegners decken. Erstmal. Das ist schon immer jemand, immer sowas, was du gebrauchen kannst. Und Gordon Hayward haben sie auch immer noch. Das haben wir auch nicht vergessen.
Und also, ich sage nach wie vor, und ich berufe mich wieder auf Paul George, der hat auch ein Jahr gebraucht nach so einer Verletzung. Und ich sage Gordon Hayward, das erste Jahr war in Ansätzen okay, klar, da haben sich viele mehr erwartet, aber ich sage, hey, jetzt im zweiten Jahr, warum nicht?
Ja, aber ist es nicht vielleicht auch so eine Nummer, dass Gordon Hayward als so eher introvertierter Typ und auch eher so ein bisschen so ein, ne, ist er
also. Das heißt ja immer, er macht nichts außer PlayStation spielen.
Ja, das ist halt so ein, er ist halt auch so ein Typ und ich glaube halt auch, dass der halt auch so eine Situation braucht, wo er halt dann wieder so aufblühen kann und ich glaube, die hat er jetzt wieder, weil jetzt sind wir wieder an diesem Punkt, dieser junge Celtics-Kern, plus halt Kemba, der, gehen wir jetzt mal davon aus, ich meine, ganz ehrlich, sorry, aber er kann nicht schlechter passen als Kyrie. Also er muss besser da reinpassen. Also deshalb, und ich glaube schon, dass er da vielleicht wieder die Möglichkeit findet, sich dann auch zu entfalten, dass sie da auch mit vielen Optionen, mit vielleicht jetzt keiner ganz klaren ersten Option, vielleicht am ehesten sogar noch Kemba. Aber ich glaube schon, dass das gut ist, dass man da wieder zu diesem organischen Wachstum hingeht und dass man da mit Brad Stevens auch den richtigen Mann hat und dass es jetzt wieder nach diesem Ausreißer oder gerade auch nach diesem letztjährigen Ausreißer mit Kyrie, dass man da jetzt einfach wieder diesen Boston-Weg, der ja nicht schlecht war, von der Vision her von Danny Ainge, dass man den jetzt vielleicht konsequent dann zu Ende gehen kann.
Ja, dieser immer wieder in Ansätzen teilweise Rebuild.
Ja.
Das war ja mit Thomas damals schon der Punkt, wo die dann gesagt haben, nee, wir haben jetzt keinen Bock nochmal. Wir sind es gewohnt zu gewinnen und wir wollen nicht den kompletten Rebuild. Und ich glaube, jetzt ist man an dem Punkt, wo man das in einer versöhnlichen Art und Weise durchziehen kann. Ich sag mal, Erwartung und Realität sind, glaube ich, am ehesten vereinbar. Weißt du, was ich meine?
Ja, definitiv. Und man ist halt trotzdem wieder, ich finde, man hat einfach relativ glimpflich diesen Step Back, den man mit Kyrie gemacht hat. Jetzt, man ist wieder an dem Punkt, wo man davor war und jetzt halt noch mit Kemba dazu. Und jetzt kann man sagen, okay, wir probieren es jetzt halt nochmal so. Und jetzt, diesmal könnte es, denke ich, deutlich besser klappen. Und den jungen Kern hast du immer noch, du hast immer noch talentierte Spieler und das, sieht doch nicht schlecht aus in Beantown. Also.
Ja, noch kurz zu Enes Kanter. Ich muss sagen, ich habe ihn vor den letztjährigen Playoffs bei den Blazers unterschätzt. Und was Rebounds angeht und so weiter, guter Mann, aber defensiv, I'm not sure.
Das ist vielleicht ein Problem, ja. Auch Kemba ja jetzt nicht der allerbeste Verteidiger. Ich glaube, ich habe Enes Kanter tatsächlich auch noch unterschätzt, was er auch offensiv bringt, weil er offensiv wirklich kein schlechter Center ist, auch in der NBA. Aber defensiv ist das halt gar nichts. Und das ist schon ein Thema, ja. Da muss man gucken, wie man das aufhängt. Weil wie gesagt, Rim Protection, keine Chance, da geht gar nichts. Und es ist halt auch schon schwierig an Alternativen. Also wie du schon gesagt hast, ja, Robin Lopez ist vom Markt und so richtige mega klassische Ringbeschützer hast du nicht mehr. Der Andrew Jordan ist vom Markt. Darfst du auch nicht vergessen. Könnt ihr euch auch nicht
holen, leider. Leider. Ich bin einfach kein Fan, tut mir leid.
Ich meine, was gibt's da noch? Ein Boogie vielleicht, ein Willie Cauley Stein?
Ja, aber da hast du es, also Boogie hast du ähnliche Probleme?
Ja, Boogie ist kein Rim Protector, definitiv. Nee, aber ich meine jetzt nur so an Big Men, die du da holen könntest. Ich meine auch ein Jabari Parker ist ein Power Forward, ist kein Ringbeschützer. Ja. Kenneth Faried ist, blockt dir vielleicht mal einen Wurf, aber ist niemand, wo du jetzt sagst, okay, der patrouilliert da in der Zone und macht der Leuten in der Zone irgendwie Angst und das bräuchtest du halt. Ja, das ist tatsächlich ein Problem und das ist, würde ich auch sagen, der größte Schwachpunkt in diesem Boston-Kader.
Bill Simmons hat gesagt, okay, die Celtics sind kein Contender, aber sie sind jetzt nach Kemba Walker noch einen Move weg davon.
Ja, das würde ich auch so unterschreiben.
Würde ich auch unterschreiben, ich bin mir nur nicht sicher, wie dieser Move aussehen könnte.
Ja, das ist tatsächlich auch schwierig, weil du halt natürlich irgendwie dir eigentlich diesen Kern zusammenhalten willst, da eigentlich nichts abgeben willst, aber jetzt sonst halt an Assets auch nicht mehr wahnsinnig viel hast, womit du jetzt wirklich da jemanden hinterm Ofen vorlocken kannst. Ja, da muss man, denke ich, abwarten, wie man das vielleicht zur Trade-Deadline oder während der Saison irgendwie noch stopfen kann, aber...
Ja, oder so Sachen wie ich glaube, von Memphis gibt's auch einen recht schönen Pick und so, was man halt damit auch so anstellen kann vielleicht.
Ja, wie gesagt, aber ich glaube, das ist jetzt so dringend ist es halt dann doch auch noch nicht im Boston. Ja, weil Kemba hast du jetzt die nächsten 4 Jahre, da kannst du gucken. Ja. Du hast deine Flügel sind immer noch jung und ja, dann guckst halt sonst zur Not nächsten Sommer und schaust jetzt, dass es halt mit Kemba funktioniert auf dem Feld, dass das sich alles einpendelt, dass du irgendwie Gordon Hayward wieder auf ein vernünftiges Level kriegst. Und dann, ja, mal sehen. Aber ich glaube, man steht auf jeden Fall viel besser da, als man mit Kyrie dastand und als man mit Terry Rozier dastehen würde. Weil dann wäre man wirklich an so einem gefährlichen Punkt mittelmaßtechnisch, wo du echt dann schon sagst, boah, jetzt muss man wirklich mal gucken, dass man auch mal in die Puschen kommt. So.
Und zu Rozier fand ich auch die Fanstimmung gefährlich, von wegen so, und wenn Kyrie weg ist, wir haben Scary Terry, der macht es schon. Nee, Freunde, das ist nicht realistisch. Ich will dich jetzt auch nicht zu lang mit Celtics Talk nerven.
Oh, okay. So sehr sagt ihr ja gar nicht, also ist ja okay.
ist okay. Also, halten wir fest, traurig, dass Al Horford weg ist. Happy, dass Kyrie weg ist. Weil Horford vor allem traurig, das möchte ich zum Abschluss zu den Celtics noch sagen, dass er halt zu den Sixers ist. So, das sagt schon so ein bisschen. Wenn der jetzt zum Beispiel zu den Pelicans gegangen wäre, so ein bisschen als Mentor für Zion oder so, hätte ich gesagt, hey, schöne Nummer, verbring da deine letzten 2 Jahre, die du noch irgendwie was reißen kannst. Und gut ist, bei den Sixers tut schon weh.
Ja, definitiv. Und halt gerade, weil er halt irgendwie auch auf dem Papier so unverschämt gut da reinpasst. Ja. Und du jetzt halt denkst, du hast ihn jetzt und denkst dir so, boah, wie gesagt, desto länger man, also wo man, zum Glück sind wir, da wollen wir jetzt auch gar nicht wieder reinkommen, diese Sixers, ich weiß nicht, Sixers beweihräuchern oder so, aber es sieht auf Papier schon gut aus und verstehe ich auch, dass das wehtut, ja, und zu einem Konkurrenten in der eigenen Conference ist natürlich immer schmerzhaft, muss man sagen.
Ja, und zum Thema Verlieren, wir reden gleich noch über die vermeintlichen Verlierer, die vielleicht doch keine sind, dieser Free Agency und natürlich noch Claw Vardis, Kawhi. Wohin gehst du? Wir machen jetzt aber erstmal kurz einen Break und quatschen über Musik. Es gibt mir eine wunderbare neue Playlist für euch. Ja, die Mucke soll nicht zu kurz kommen und unser wunderbarer, Kurateur, Baro Beretta, Baro Zero 80, a.k.a. Leon Schiefer, hat die heißesten Tracks der Woche selektiert für uns. Und Fippes, du darfst mal ein bisschen präsentieren und deine Expertise mit einbringen, was für ein schönes, was die Buzzerbeat-Redaktion gerade so hört.
Ja, wir gehen direkt rein. Classic könnte man vielleicht sagen. Wir gehen rein mit Freddie Gibbs und Madlib. Die haben ja ihr neues Projekt veröffentlicht letzten Freitag, genau. Und ja, ich meine, was muss man da noch sagen? Freddie Gibbs, einer der unterschätztesten und trotzdem besten MCs, die es so gibt da draußen, plus auch, also auf Madlib Beats Teppichen, ja, das ist Agmade Wiesen, wie man so schön sagt in Bayern, gell? Also das auf jeden Fall, hört da rein, hört auch in das ganze Album rein, es lohnt sich. Dann haben wir noch was Deutsches dabei, sehr schön, hat mich sehr gefreut, als ich es gesehen habe, und zwar Hannibal hat sein Album gebracht, der alte Asla Connection gehört ja dazu, und zwar ist Schleuder mit Chido und Abdi drauf und
brutal. Ich habe ihn vorhin zum ersten Mal gehört und es war weird, also diese Hook war mega weird, aber catchy.
Das sowieso, und ich war auch wirklich, also das Lied gehört auch ich meine, klar, das ist natürlich wenn du jetzt durchskippst, ein Lied mit Chill und Up, die skippst du natürlich sowieso an und hörst es dir an. Aber es ist tatsächlich, weil es halt nicht dieser klassische Aslak-Film ist, der auch auf dem Album ist. Fleisch, wirklich ein sehr gutes Album geworden, wie ich finde, sehr rund. Honey in Topform, facettenreich, hat so ein bisschen sommerlichere Sachen drauf, hat da dieses ganz klassische, düstere, blockmäßige drauf und hat halt auch sowas, ja, wie Schleudern mit Chill und Up, die mit einer wirklich, du hast gesagt, catchy, ja, ist sie, aber auch extrem unorthodoxen Hook. Yeah. Also es ist so wirklich sowas, man hört es direkt und ist direkt so mit drin, denkt sich erstmal so, okay, wow, das ist jetzt eine Rap-Hook, aber es ist sehr cool. Und wie gesagt, das ganze Album lohnt sich, wir haben jetzt nur einen Track drauf. Aber ja, könnt ihr auf jeden Fall auch da mal ins Album reinhören. Und Frauenpower kommen natürlich auch nicht zu kurz bei uns. Und Haiti hat ja auch, glaube ich, schon vor 2 Wochen ihr neues Album an den Start gebracht.
Vor 2 Wochen, glaube ich, und hat erstmal für Aufsehen gesorgt.
Ja, sehr cool.
Mit Coco Chanel dem Video sehr in herrlich. Der Villa von HC, vom skandalösen HC Strache Video.
Von uns HC Strache, ja, so geil. Und der Original Champagnerkübel stand auch noch im Eck.
Ja, crazy. Und ich habe im Interview gelesen, es war halt echt nicht so schwierig. So der eine von der View-Produktion hat gemeint, hey, er hat eine halbe Stunde auf Airbnb geguckt und hatte die Villa am Start.
Booking, glaube ich. Booking war's.
Oder Booking.
Nur für alle, die noch Inspiration suchen für den Sommerurlaub, die noch eine geile Party feiern wollen im Sommer, booking.com.
Es kann gut sein, dass
wahrscheinlich heißt die schon Strache Villa jetzt.
Kann gut sein, dass die mittlerweile wahrscheinlich schon irgendwie ausgebucht ist für den Rest des Sommers. Und ich habe absoluten aktuellen absoluten Ohrwurm von Barkash. Dauernd, ja. Immer. Ich weiß nicht, warum.
Aber das ist halt Haiti, gell? Also es ist auch irgendwo so ein bisschen strange Mucke immer, aber es catcht dich irgendwo. Es ist so ein bisschen...
Ja, und so ihre Attitude, gerade dieser Hook, so von der Stimme her, so ein bisschen dieses süße, mädchenhafte, ja. Aber im Endeffekt hat sie jeden Typ da draußen an den Eiern und bossy so. Und das finde ich so subtil, so... Subtiler Feminismus in die Fresse so ein bisschen. Ich finde, das macht die großartig. Hier haben wir Mann auf Eis mit auf der Playlist. Ich bin großer Fan aktuell von Haiti, wie gesagt, Barkash. Ich muss den dauernd hören, obwohl ich es nicht will. Ich will diesen Song eigentlich hören.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und aber das ist ihr Ding, ja.
Ist ein mieser Ohrwurm. Was haben wir noch mit drauf? Wir haben A$AP Connection, A$AP Ferg. Bin ich auch großer Fan. Fick best.
Das ist ein super Typ, ja. Halt immer, ja, du hörst den Grind in jeder Zeile. Sehr, sehr cool. Aber tatsächlich, mein persönlicher, wie gesagt, Schleudern hat schon gut vorgelegt, aber auch ein persönlicher Favorite, und zwar Max Herra mal drauf.
Freundeskreis.
Nee, tatsächlich nicht. Ja, Oldschool. Ja. Denken wir erst mal Oldschool und so, aber aktuell sehr modern gewandt, hat Trettmann mit dazu geholt, wo du ja gut, also ich meine, das ist halt auch, wenn du auf ganz Nummer sicher gehen willst, holst du dir Trettmann auf dem Beat, müsst ihr auf jeden Fall anhören, wer es noch nicht gehört
oder
hat.
Oder Henning Mai für die Hook. Das sind die zwei Optionen, die du aktuell in Deutschland hast.
Aber dann wär's auch auf 1 gegangen. Also dann wäre sogar Max Herres Song auf 1 gegangen. Nee, super cooler Song, und ich glaube auch, dieses Max Herres Album wird sehr cool. Also schon die erste Single Athen hat mich schon mega gecatcht.
Da musst du mir doch das Video zeigen, das ist schon so geschwärmt.
Ja, das Video ist Wahnsinn. Wer das noch nicht gesehen hat, ist halt ein bisschen blöd in dem Podcast. Da sind wir visuell nicht so stark dabei, aber ja, beide Videos sind top.
Ja, wir packen euch das auf jeden Fall, die Playlist. Wir wollen nämlich nicht alles jetzt vorab schon spoilern.
Nein, natürlich nicht.
Es ist noch ein Ding dabei, finde ich kenne ich tatsächlich selber noch nicht, finde ich vom Titel aber herrlich. Und zwar von PTK oder PTK, je nachdem. Der Song heißt Stream mir das Lied vom Tod vom Album Kein Mensch ist digital. Finde ich schon mal eine geile Ansage. Die Playlist findet ihr natürlich in den Shownotes oder in der Podcast-Beschreibung, je nachdem, was euch angezeigt wird. Und von Athen, das Musikvideo packen wir noch oben drauf als Link, oder? Dann könnt ihr euch das auch noch angucken. Ich muss es mir auch noch anschauen. Wie gesagt, wunderbare Playlist. Big Shoutout an Baro Beretta, a.k.a. Leon Schiefer. Und ja, damit kommen wir zurück zum Ball. Zurück zum Ball, zurück in New York, da wo wir den Podcast auch angefangen haben, jetzt der zweite Teil noch, er wird nicht ganz so lang wie der erste, aber wir haben uns mal gedacht, zum Thema New York, zum Thema Kyrie und KD, zu den Nets, alle bashen Stephen A. Smith und alle Knicks-Fans da draußen werden gebasht, und wir haben uns mal durchgeguckt und haben uns gedacht, ja, klar, sie haben nicht das erreicht, was sie ursprünglich haben wollten. Aber ist es wirklich so schlecht für die Knicks?
Nein, und aber soll ich dir sagen, wo das Problem ist? Weil eigentlich, gehen wir es mal kurz durch, also eigentlich, wenn man sich jetzt, also klar, die Knicks haben halt Porzingis weggegeben, jetzt für basically nix, weil sie halt eben Kyrie und KD nicht bekommen haben.
Und die Andrew Jordan haben sie für Porzingis bekommen und ist auch weg.
Der ist auch weg, ja gut, das ist jetzt aber nicht so ein großes Problem. Vor allem, du hast ja mit Mitch Robinson einen ähnlichen Typen jetzt gedraftet, der ja auch genau das bringt, die Athletik und Ding. Aber an sich ist das ein junges Team, wo ja Potenzial da ist. Du hast Dennis Smith Jr. auf der Eins noch, du hast noch einen Emmanuel Mudiay da in der Hinterhand, RJ Barrett, Kevin Knox.
Kevin Knox, Mann, hat mir letztes Jahr schon gut gefallen.
Eben noch mit Robinson dann auf den, ja gut, Julius Randle nehmen wir jetzt auch noch ein bisschen auf, hast einen Noah Vonleh geholt, der auch ein athletischer Big ist. Ja, also ich glaube, im Großen und Ganzen ist es eigentlich ja nicht schlecht, wie du schon gesagt hast, weil du hast jetzt irgendwie diesen jungen Kern, du hast das, worauf du aufbauen kannst, du hast ein Spiel, die du angucken musst, du hast RJ Barrett bekommen, was ja auch, ich meine, dafür, dass du halt Zion nicht bekommen hast, mit dem, also dadurch, dass du den ersten Pick nicht bekommen hast, hast du immer noch das Beste draus gemacht, das haben die Knicks tatsächlich nicht verkackt, obwohl es auch
zuzutrauen
gewesen wäre. Und ja, aber das Problem ist bei den Knicks einfach, ich meine, sie sind, das hat Stephen A. Smith auch gesagt, sie sind das letzte Mal Meister geworden, wann? 74 oder so? Und denken trotzdem seitdem, dass sie immer noch der Shit sind, weil sie halt in New York sind. Aber Fakt ist, dass die Knicks mit einer der schlechtesten oder am schlechtesten geführten Organisationen in der NBA sind. Und das auch schon seit Jahren. Und da kann halt irgendwann einfach der Anspruch nicht mehr sein mit, ey, wir haben jetzt ein bisschen Cap freigeschaufelt und holen jetzt zwei Jungs und dann wären wir direkt wieder Meister. So, nein, tut mir leid. Sondern jetzt ist der Punkt, wo du mal sagen musst, okay, wir müssen, gut, das wird unter James Dolan wahrscheinlich nie passieren, aber du musst jetzt eigentlich sagen, okay, wir müssen jetzt aufräumen und jetzt sagen, okay, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir ganz unten anfangen können. Durch den Capspace hast du ja auch die nächsten Jahre noch in der Form. Ja? Du hast dich jetzt nicht so sehr, auch wenn drei Powerforwards zu holen immer noch irgendwo eine dumme Sache war, wie ich finde, aber ist ja egal. Mein Gott, du hast dich nicht zu lang gebunden. Aber trotzdem musst du halt jetzt sagen, okay, jetzt können wir schauen, wie sich ein RJ Barrett entwickelt. Kann er der Franchise-Player sein? Wenn nicht, wen musst du dann holen? Und kannst da trotzdem weiterhin gucken. Aber nicht immer mit diesem arroganten New Yorker, wir sind die Knicks. Ja, die Knicks sind überhaupt niemand mehr in der NBA aktuell. Und so musst du halt kommen und dann wieder sagen, okay, jetzt bauen wir jung auf, schauen über junge Spieler, vielleicht schrauben alle mal ein bisschen, ne, gehen alle mal ein bisschen demütiger an die Sache ran. Und ja, aber eigentlich ist es tatsächlich nicht so schlecht gelaufen für sie.
Ja, vor allem, wenn du drüber nachdenkst, okay, was ging ihnen jetzt im Endeffekt durch die Lappen? Im Endeffekt ging ihnen ein Spieler durch die Lappen, der ungefähr die mieseste Verletzung gerade hat, die du im Basketball haben kannst. Und ein Spieler, der gerade über 2 Jahre eindrucksvoll gezeigt hat, dass er mit einem jungen Kern, mit einer jungen Truppe um sich rum nicht funktioniert und da auch keinen Bock drauf hat. Also was haben sie verpasst? Nichts eigentlich. Und insofern da gab es ja dann ein Statement von vom Front Office von wegen, ja, KD wegen Verletzung und so unsicher, blibablub. Und sie wollen an ihrem jungen Kern festhalten und weiterhin arbeiten auf 2021. Und dann kam natürlich das große Gebäsche, ja, ihr sagt es immer schon, nächstes Jahr, in 2 Jahren, dann greifen wir groß an und dann so, ja, in 2 Jahren holen wir Giannis. Kack mal auf Giannis, also nicht kack auf Giannis, aber weiß ich mein, aber generell diese Idee jetzt mit diesem jungen Kern, wie du gerade dabei warst, und dann noch so Leuten wie Julius Randle, komplett überbezahlt, trotzdem finde ich keine so schlechte Verpflichtung an und für sich.
Ja, gut, ja.
Und prinzipiell mit Prinzip ist den Leuten einfach hier Bobby Portis zum Beispiel noch geholt und die kriegen alle so 2 Jahresverträge oder so. Low risk, du hast, wie gesagt, immer noch die Cap Space in 2 Jahren und kannst schauen, was du aus einem RJ Barrett rausholen kannst, aus dem Kevin Knox rausholen kannst, etc. Und insofern, also sie sind nicht tiefer gefallen, als sie schon sind, das auch schlecht
geht
ging.
Auch nicht,
aber ich meine, die haben sie haben nochmal gute Chancen, nächstes Jahr gut zu picken. Übernächstes Jahr wird dann noch der Dallas-Pick aus dem Porzingis-Trade, glaube ich, fällig. Insofern, hey, ist eigentlich, also besser so, als jetzt KD, einen verletzten KD holen und einen Kyrie, der nach 3 Monaten keinen Bock mehr hat, und sich dann noch mehr blamieren, sage ich.
Ja, also wie gesagt, ich bin da auch voll dabei, weil es halt einfach nur so gehen kann. Ja, ich meine, es hat auch doch damals, ich meine, damals, als sie noch Amari Stoudemire und dann Melo Anthony dazugeholt haben, wo sie auch dachten, oh, jetzt geht's wieder ab in Gotham und so. Nein, es war ein paar Monate okay, aber es waren halt einfach nicht diese Sachen, wo du sagst, okay, wir sind jetzt gut genug, bla bla bla, sondern du musst halt jetzt gucken, was können dir die Jungen bringen. Und ja, also ich würde es eigentlich auch nicht so negativ sehen. Also, aber das ist halt auch diese Zeit, so diese Zeiten von Internet und so, ne, wo dann natürlich alle sehr schnell sind mit irgendwelchen Memes und
hämischen
Kurzkommentaren auf Twitter und so, da ja.
Ja, und auch mit krassen Statements. Ich habe mich aus Interesse mal heute auf so ein paar so Knicks-Fanseiten und Portalen rumgetrieben. Und die haben halt jetzt ein halbes Jahr lang alle getitelt, this is gonna be the biggest free agency in this franchise's history.
Ja.
And it was not.
Nee.
So, oder? Da so Superlative werden um sich geworfen, da bauscht sich halt natürlich auch Enormes auf, oder? Vor 3 Tagen waren noch die Fotos, die Photoshop-Dinger mit KD im Knicks-Trikot überall unterwegs. Und umso größer halt dann der mediale Fall quasi, aber sportlich, wie gesagt, sind wir uns einig, sind sie nicht so der große Verlierer, wie man vielleicht auf den ersten Blick, wenn man sich so gerade in der amerikanischen Medienlandschaft und in diversen Shows umschaut, sind wir uns einig. Und ja, sonst, Verlierer, die keine sind, ist generell ein guter Punkt. Zum Beispiel, wir hatten nämlich vorhin schon mal angesprochen, hey, die Mavs zum Beispiel werden es in ihrer Franchise-Geschichte wahrscheinlich nicht mehr schaffen, irgendeinen großen Spieler in der Free Agency zu holen. Aber sie sind auch wenn sie das jetzt nicht tun und auch wenn sie jetzt bestimmte Leute hätten haben wollen, sie haben trotzdem Kristaps geholt mit Doncic zusammen. Klar, Kemba Walker wäre natürlich die super Addition gewesen.
Ja.
Wahrscheinlich.
Ja.
Aber du hast trotzdem jetzt, wie gesagt, Kristaps und dann Seth Curry waren wir auch schon dabei. Jetzt kein mega Fisch natürlich auch, aber trotzdem okay, nochmal jemand, der werfen kann. Also auch eins dieser Teams, wo man sich oft so darüber lustig macht, hey, ja, die ziehen nichts oder die holen niemanden in der Free Agency von Belang. Aber im Endeffekt stehen sie dafür geil da.
Ja, vor allem, ich glaube, man muss auch ein bisschen wieder davon wegkommen. Jetzt, das war jetzt so in den letzten Jahren gefühlt auch so ein bisschen so ein Trend, dass jeder GM nur so, okay, wir schaufeln für den und den Sommer so viel Capspace frei wie möglich und gehen dann zu den 2 besten Free Agents mit dicken Koffern voller Geld.
Ja.
So, ja, okay, kannst du machen und kann auch funktionieren, wie du bei den Nets irgendwie siehst. Aber okay, die haben jetzt natürlich nicht so aggressiv, aber auch Platz geschaffen, wie auch immer. Aber ich glaube schon, dass gutes GM-Handwerk, sprich gut draften, gute, clevere Deals einfädeln, die richtigen Jungs fürs System finden, abseits von, ja, dass ein KD bei jedem Team gut ausschaut, ja, dafür musst du jetzt nicht, das können dir recht viele bestätigen. Aber halt diese ganzen kleinen Sachen, und ich glaube, dass man, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man da wieder ein bisschen mehr hinkommt und da wieder ein bisschen mehr Fokus drauf legt, anstatt jetzt nur den Kader so auszuverkaufen und dann halt sagen, hey, okay, wir hoffen, dass wir uns 2, 3, 4 Allstars in einer Free Agency holen können und da irgendwie dann so besser werden, sondern dass man da trotzdem noch ein bisschen guckt. Ich meine, schau dir an, wie es die Warriors gemacht haben, ja, alles gefühlt gedraftet und dann halt trotzdem noch einen KD geholt. So, und ja, und ich glaube, dass eher das halt dieser Weg ist, anstatt halt da irgendwie komplett nur über Free Agency da reinzugehen.
Und ein Team, das sich auch so mehr erwartet hätte in der Free Agency, trotzdem gut dasteht, sitzt in Los Angeles. Und zwar das Team, das mehr als 5 Spieler hat. Die Clippers. da ging es ja erst drum, ja, Kawhi, dann hey, vielleicht doch KD, vielleicht doch Clay. Kawhi, Claw Vardis, wir warten immer noch drauf, was passiert, kommen wir auch gleich nochmal drauf. Die anderen sind alle durch vom Markt und trotzdem steht man gut da, aber man hat Patrick Beverley resignen können, man hat Lou Williams, man hat Montrezl Harrell, das ist nach wie vor die Truppe, die letztes Jahr immerhin in 2 Spielen den Warriors schon mal gehörig auf die Nerven gegangen ist und die auch weiterhin, also in den nächsten 1-2 Jahren gut aufbauen können, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass es für die Clippers schon auch ein bisschen drauf ankommt, dass beziehungsweise ob Kawhi zu ihnen kommt. Also ich glaube schon, dass sie auch irgendwo enttäuscht wären, was ja auch ganz klar verständlich ist, weil ja, Kawhi ist dieser Typ, der halt deine Franchise in eine ganz andere Richtung schubsen kann auf einmal. Aber ja, die Clippers stehen eigentlich auch nicht schlecht da und sind halt absolut in einer Position, wo sie mit Kawhi auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen, wo sie aber halt auch sagen können, so, ey, okay, mei, wir schauen uns das Ganze irgendwie nochmal ein Jahr an und ja, starten dann da nochmal einen Angriff. Ja, ich meine, es gibt auch nächstes Jahr eine Free Agency und ja, mal sehen. Was glaubst du, wo geht Kawhi hin?
Dazu kommen wir jetzt. Ich sag, es gibt nur noch zwei Optionen. Ich sag, es gibt nur noch die Lakers oder Toronto.
Also du glaubst, Clippers sind schon ganz raus aus der Conversation?
Ja, weil ich habe dran geglaubt und anscheinend haben mir die Clippers auch zwischenzeitlich dran gefeilt, dass man irgendwie Jimmy Butler und Kawhi zusammen holen kann. Und ich sag, ohne Sidekick geht Kawhi nicht zu den Clippers. Drum ist das für mich raus.
Und dann wer wäre denn da der Sidekick bei Jimmy Butler? Meinst du nicht, Jimmy Butler würde, das wäre ja auch eine interessante Lockerroom-Dynamik, so Kawhi, der nie ein Wort sagt und Jimmy Butler, der so permanent rumschreit und irgendwie,
ja, aber vielleicht genau auch wieder drum, gut genau passen, ja,
wahrscheinlich, ja.
Und Kawhi bosst aber Jimmy Butler einfach auf dem Court, so. Er muss nichts sagen.
Ich glaube, die Trainingsduelle wären heftig, weil ich glaube, wie gesagt, die sind beide Typen, ja, wie auch immer, wird jetzt wohl nicht passieren, also zumindest Jimmy Butler nicht. Aber ich glaube, es ist auch so schwierig, einfach Kawhi einzuschätzen, weil er so ein Typ ist, der nie irgendwas sagt, wo du jetzt sagen könntest, okay. Weil ich meine, sonst ist ja schon bei vielen, wo du sagst, okay, ja gut, der wird wechseln oder vielleicht dahin. Und es gibt diese, gab ja dann auch schon so eine Zeit lang immer öffentlich diese Shortlists, mit wo die Spieler nach dem Spiel den Reportern ins Mikro diktiert haben, oh, da würde ich gerne hin, da würde ich gerne hin, da würde ich gerne hin, hier könnt ihr mich trainen und so. Das hast du bei Kawhi natürlich überhaupt nicht. Aber das macht es auch so schwierig und so spannend. Und ich glaube auch, dass es so, ich finde es auch so interessant, dass er so, ich meine, wir hatten jetzt wirklich am ersten Tag so alles, dann heute noch Jimmy Butler und jetzt ist halt okay Ding, aber Kawhi ist so Ende der Woche vielleicht.
Ich glaube, wir warten schon auch noch ein bisschen.
Ja, also, ja, hat auch am Sonntag kein Meeting und Sonntag ist Kirchtag und schauen wir mal, wo es so hingeht. Ich glaube tatsächlich, dass er zu den Lakers geht.
Das ist der Punkt, worauf ich noch hinaus wollte zum Thema, man kann ihn nicht einschätzen. Also mein Versuch, ihn einzuschätzen, sagt dann, okay, er geht nicht zu den Lakers, weil nachdem er jetzt aus Toronto ein Meisterteam gemacht hat, zum ersten Mal in der Geschichte und dieser unglaubliche Wahnsinn, und ich sag, eine Parade mit über 1 Million Menschen auf der Straße, die ihn feiern, so Held der Nation, das lässt auch den Typ nicht ganz kalt. Und nach der Nummer, sage ich, geht er nicht zu einem Team und stellt sich an dritter Stelle nochmal an.
Aber vielleicht, ich meine, vielleicht ist Kawhi auch eigentlich böse. Und er sagt jetzt, okay, folgendermaßen, wir machen jetzt hier richtig Imperium-Shit in L.A. und jetzt ist hier nämlich richtig, jetzt stürzt man die NBA richtig ins Chaos. Ich weiß nicht, vielleicht ist er so, keine Ahnung.
Man weiß es nicht.
Vielleicht ist er lieb, vielleicht ist er böse, ich weiß es nicht. Vielleicht ist er eigentlich ein Sith Lord. Aber ja, es wird interessant.
Ich stell mir ab und an so Nick Nurse vor, wie er Kawhi so Elektroden am Kopf ansetzt und ihm dann erst so Fotos von Gummienten und dann von irgendwas Bösem zeigt und so die Ströme messen will und es funktioniert nicht.
wahrscheinlich. Ja, vielleicht ist Kawhi auch ein Roboter, wer weiß es.
Ja.
Kann gut sein.
Nee, aber das ist halt so der Punkt, weil du weißt halt auch nicht, also rein mentality-wise, ist er jetzt der absolute Leader, der sich nicht mehr irgendwo hinten anstellt oder eben nicht. Weil vom Spielerischen hat er ganz klar dieses Team zum Meister gemacht. Punkt.
Ja, logisch. Er ist auch ein Superstar. Also er gehört für mich auch in diese LeBron, KD, AD, Riege definitiv mit rein. Also es muss man
was du aber sagen, halt nicht weißt, ich meine so, zum Beispiel so ein Kyrie steckt das klar ab.
Ja.
Da weißt du einfach, okay, der hatte erst keinen Bock mehr, sich hinten anzustellen, wollte sein eigenes Ding machen, hat jetzt nicht geklappt, jetzt wieder ein bisschen andere Situation, aber trotzdem, da ist klar, was der will. So. Ja. Und bei Kawhi halt gar nicht. Und
Für beendet auch seine Karriere. Wer weiß.
Wollen wir einfach Schnickschnack Schnuck spielen, ob er jetzt bei den Raptors bleibt oder zu den Lakers geht? Ja. Wenn du gewinnst, geht er zu den Lakers, wenn ich gewinne.
ich hoffe, ich tue mir jetzt nicht hier das Schicksal von den Lakers.
Ohne Brunnen.
Okay. Na gut.
Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, nochmal, wir haben beide Schere gemacht. Und er geht zu den Lakers. Ich habe nämlich Papier, den Stein gemacht Papier. Und Fippes das Papier. Ja gut, aber es ist mir zu easy, ehrlich gesagt. So die Lakers dafür, was da für eine Show abgezogen wurde und wie kacke zum Thema Player Empowerment, schön und recht und so großer LeBron-Fanboy ich bin, aber wie kacke mit den jungen Spielern umgegangen wurde und so weiter. dafür geht mir das jetzt einfach, also das ist jetzt rein emotional. Mir das jetzt einfach alles zu schnell.
Anders kannst du da ja auch nicht rangehen. Und du einfach. Weißt nichts über Kawhi. So. Ja. Du hast keine Ahnung. Niemand.
Dafür geht mir das, also wenn Kawhi zu den Lakers geht, geht mir das zu schnell und zu einfach, dass sie da irgendwie ihr Imperium aufbauen können.
Ja, da hast du schon recht. Aber man darf ja nicht vergessen, es sind immer noch die Lakers, es ist immer noch LeBron, der das sich viel von Pat Riley abgeguckt hat in Miami, was dieses ganze Patenmäßige,
ja, diese Strukturen,
was
ja.
dieses Mafia-mäßige angeht. Also ja, ich glaube, ich glaube, es sind beides Möglichkeiten, die man betrachten muss, aber wahrscheinlich ist Kawhi einfach so ein langweiliger Typ und sagt, nö, ich bleib in Toronto. Ich kaufe mir hier ein Haus und hier ist es ruhig. Die Kanadier sind
erst,
nett.
Er hat doch erst, die sind nett.
Ja, keine Ahnung.
Die reden nicht so viel.
Genau, die sind höflich. Die Nachbarn quatschen ja nicht voll wie in L.A. oder so, sondern wer weiß.
Er hat doch erst ein Haus in L.A. gekauft, oder? Daher kamen doch die ganzen Spekulationen überhaupt bisher.
Ja, das stimmt. Ja, gut, ja.
Aber gut, wenn er
jetzt... Andererseits, er kann sich auch mehrere Häuser leisten. Also das muss nichts heißen.
Ja, da sind wir natürlich gespannt. Claw war das. Das wird uns noch beschäftigen. Sobald wir was wissen, reagieren wir so schnell als möglich natürlich. Auf Instagram wahrscheinlich wieder. Philipp hat schon ein sehr schönes Roundup gestern gemacht zur ersten Nacht der Free Agency. Ja, und sonst, apropos Instagram. LeBron hat die ersten Fotos vom Set für Space Jam 2 gepostet.
Oha.
Ist aber ziemlich lame, man sieht nur eine Kamera.
Wollte ich gerade sagen, so Greenscreen und ja. Ja, so geil und geht los und alle so, wow.
Ja, du siehst nicht mal ihn, sondern halt nur so die Cam, so also aus seiner Perspektive quasi. Aber da ist man natürlich auch gespannt drauf.
Definitiv 2022, oder? Nee, oder?
Weiß 21. Nicht, 21.
Ich glaube 21, ja. Naja, wie auch immer. Aber wird auch geil, ja. Vor allem muss man dann gucken, ne, wer von den Lakers-Buddies dann am Ende alles mit dabei sein darf. Das wird cool, glaube ich. Ich glaube, es wird schon was
haben. Das wäre cool. Was sagst du eigentlich dazu? Zum Abschluss, weil zu Kawhi, ich weiß nicht, was man noch dazu sagen kann. Es ist einfach schwierig.
Ja, es ist alles rein spekulativ.
Wir haben ja schon mal geklärt, dass wir uns hier in diesem Podcast nicht zu sehr an Spekulationen aufhalten wollen. Aber was sagst du dazu, dass LeBron, jetzt habe ich mir das 23er Lakers-Shirt geholt und jetzt gibt er seine Nummer ab an AD. Was macht er als nächstes? Leckt er ihm den Arsch ab oder was? Also, was ist denn da los?
Okay, das würde ich ja sagen, ist schon, also da sind noch ein paar Steps dazwischen, glaube ich. Aber ja, das ist halt, wie sagt man, das LeBron-Wohlfühlpaket in Los Angeles oder so. Keine Ahnung. Ja, mit diesem Nummerngeschacher, das finde ich ist eh immer so ein bisschen so ein... Vor allem, man weiß ja auch noch gar nicht, womit er... Spielt er wieder mit der 6 oder mit
das weiß
was
man
ganz
nicht.
Anderem oder... Ich weiß es nicht.
Also die Leute vermuten natürlich mit der 6. Und dann hat ESPN halt gepostet halt so ein Foto mit AD im Lakers-Trikot, mit der 23 und dann LeBron mit so einem Fragezeichen einfach drauf, aber im selben Layout wie halt die Nummern beim Lakers-Shirt. Und dann waren sich viele Leute einig, hey, dass er eigentlich dieses Fragezeichen ziemlich rockt, ob er einfach damit auflaufen kann.
Ja, ich weiß, muss man mal bei Adam Silver mal fragen. Der ist, glaube ich, aber nicht so ein spaßiger Typ für sowas. Ich
glaub, der ist kein Fun-Guy.
Nicht so wie Kawhi, ja. Vielleicht wechselt Kawhi auch ins Liga-Büro. Wird er stellvertretender Commissioner, ja, wer weiß. Und sagt er, ey, was?
Das kann alles passieren.
Alles erreicht. Man muss Kawhi alles
oder Kawhi zutrauen. Fängt doch auch an, Baseball zu spielen oder so.
Stimmt, das könnte sein. Kann er das? Mit den großen Händen? Er braucht gar nicht diesen Handschuh zum Beifangen, sondern er kann das einfach so mit seiner Klaue so machen.
Er hat einfach so einen Seidenhandschuh an. Und nicht
genau.
Ja, da sind wir noch so einig. Komm, er geht nicht zu den Lakers, Kawhi geht Baseball spielen.
Aber dann wo? Bei den Dodgers oder wie? Weil er das Haus in L.A. hat.
Ja, das oder? Würde Sinn machen. Ich muss sagen, ich habe von der MLB wenig Ahnung.
Schande.
Ich weiß nur, dass da lauter Mexikaner spielen, aber...
Nein, das sind Puerto Ricaner sind das.
Okay.
Oder Dominikaner. Okay, Schluss jetzt.
Kein Sportrassismus hier. Nee, aber das ist doch ein persönliches Ende. Kawhi geht einfach Baseball spielen.
Ja. Ich kann es mir schon vorstellen, ja. Weil Baseball ist halt auch so eine Sportart, die eigentlich zu ihm passen würde. Vom Tempo her und so. Also so von der Art. Er ist ja nicht langsam, aber also er wirkt immer langsam, sagen wir so. Ja, definitiv.
Ja, ob er das dann wirklich tut oder nicht, werden wir in den nächsten Tagen erfahren.
Sicherlich irgendwann verkünden. Also
je nachdem, wie lange er uns noch warten lässt.
Man muss, denke ich, noch Geduld haben, ja.
Ich denke aber, damit haben wir für heute alles gesagt. Für bis. Und hören wir uns gerne wieder, wenn wir was Neues wissen.
Es war mir eine Freude.
Bis dahin.
40.
Thank you and have fun with it. Aha, ha, ha, ha.
Buzzer Beat. Hip-Hop und Basketball.